Wir freuen uns, dass wir jetzt am Anfang des Gottesdienstes unseren Kinderchor hören. Und das ist schön, dass ihr singt und dann hinübergeht zur Kinderkirche. Da sind wir auch immer verbunden drüben, wo in so vielen Räumen jetzt gleichzeitig der Kindergottesdienst läuft. In unseren Gottesdiensten soll allein Jesus Christus zu uns reden. Unsere Augen fixiert auf ihn, er spricht: Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Jetzt freuen wir uns noch auf ein Lied von euch. Und so schön, dass es alles auswendig singt. Toll.
Thank you.
Jetzt danken wir euch für euer Singen und wir singen jetzt aus dem Heft. Aus diesem Heft 813, Jesus, die Sonne, das strahlende Licht. 813. Lasst uns beten. Du, unser lieber Herr Jesus Christus, auf dich wollen wir sehen und dein Licht soll uns durchdringen. Wenn wir zu dir kommen, dann ist in uns nicht nur viel müde und verzagt, sondern auch viel Dunkelheit. Aber wir wollen, dass du bei uns es ganz hell machst, dass du die Mauern überwindest, die Mauern der Sorge und der Angst. Und dass du unseren Glauben stärkst, dass du das schwache Licht zum Leuchten bringst. Und dass du dein Wort uns zurufst, dass wir gewiss werden und unseren Weg sicher gehen können. Ach, aber lassen uns von so vielen Mächten um uns her bestimmen. Und wir sind oft so geängstigt von vielem, was vor uns steht. Und da sind wir jetzt heute Morgen so froh und wollen dir danken, dass alle Macht und alle Gewalt bei dir ist. Dass niemand etwas gegen dich kann und dass du deinen Heilsplan durchführst. Herr, jetzt lass es doch geschehen, dass wir von dir bewegt und erneuert werden. Und wir wollen mit dir in der Stille über alles Persönliche reden. Du, Herr, bist nahe allen denen, die dich anrufen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Wir singen ein Loblied von dem Joachim Neander, der keine 30 Jahre alt wurde und uns die schönsten Loblieder des Gesangbuchs gedichtet hat, der bei Düsseldorf Mettmann Lehrer war, weil er keinen Pfarrberuf, keine freie Stelle bekam, bis er eine Hilfspredigerstelle in Bremen bekam. Und da singen wir dieses schöne Lied, Wunderbarer König, 327, alle vier Verse, 327. Lese Lukas 12 von Vers 4 bis Vers 12 Wenn Sie es in Ihren Bibeln mitlesen, es geht heute in diesem Gottesdienst um die Überwindung unserer Angst. Der baltische Märtyrer Traugott Hahn hat ja in einer seiner letzten Predigten gesagt, 99% unserer Angst sei, so stellt sich nachher heraus, unbegründet. Aha, aber wie macht man das? Ich würde glauben, dass heute nicht die Glaubenslosigkeit das Hauptproblem ist, sondern die fehlende Gottesfurcht. Weil wir Gott in seiner Größe nicht kennen, fürchten wir uns vor allen Gespenstern. Und erst wenn wir wieder in Gott geborgen sind und Frieden haben, können wir Ängste überwinden. Vers 4, Kapitel 12, Lukas 12. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Na nun, so massiv, wenn uns einer umbringt. Vor denen braucht ihr euch nicht fürchten. Denn die können danach nichts mehr tun. Danach. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Der ewige Gott, der ein verzehrendes Feuer ist. Das ist ein originales Jesuswort. Ernst, dass es eine Verdammnis gibt. Verkauft man nicht 5 Sperlinge für 2 Groschen, dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt, darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Spatzen. Ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn, das ist der erhöhte Christus, bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Und wer ein Wort gegen den Menschensohn sagt, dem soll es vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem soll es nicht vergeben werden. Christus in uns, der uns das Heil aufschließt. Wenn du dagegen lästerst, ist dein eigenes Rettungsseil durchschnitten. Christus will dir groß werden. Das ist die Gabe des Heiligen Geistes. Macht uns sein Wort groß. Soll uns nicht in Grübeln führen, sondern ganz gewiss sagen, dass an dieser Stelle mein Heil mir zugesprochen ist. Wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und die Obrigkeit, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Jetzt singen wir vom Lied, Jesus Christus herrscht als König. 123. Wir blicken auf den erhöhten Herrn Jesus Christus und freuen uns seiner Macht. Und zuerst die Verse 1 und 2 und dann die Verse 5 bis 7. diesem Thema, wie wir die Angst und die Furcht überwinden, aus Offenbarung im ersten Kapitel von Vers 9 bis Vers 18. Beginn dieser Schau, die Johannes, der Jünger Johannes, Apostel, hatte. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Also in Ausübung seines Verkündigungsdienstes war er dort in Zwangshaft gehalten. Ich wurde vom Heiligen Geist ergriffen am Tag des Herrn, also am Sonntag, und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was siehst du? Das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Das Wort ist nach dem Daniel-Buch, ja, der wiederkommende Christus, der Gericht hält, der Menschensohn. Das ist die Wortbedeutung in Israel. Angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht, und als ich ihn sah, fiel ich ihm zu Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast, was ist und was geschehen soll danach. In der vergangenen Woche haben mich die jungen Leute vom Jugendbibelkreis gebeten, ich soll mal erzählen, was die Bibel mir in meinem Leben bedeutet. Ich glaube, das wurde ich noch nie gebeten. Und das war für mich die reichste Erfahrung, einfach das mal zu überlegen. Und wenn man dann erzählt, ist man ja selber überwältigt. Was hat das Wort Gottes in meinem Leben alles schon zum Klingen gebracht? Mir Mut gegeben in Krisen, mir das Licht des Glaubens angezündet, mich gewiss gemacht. Und wie ich dann nach Hause gegangen bin, habe ich gedacht, ich habe ja nur gekratzt an der Oberfläche. Da müsste man reden und reden und erzählen. Das machen wir heute einfach gerade weiter. Eine der ganz großen Erfahrungen, die Sie dauernd machen, dass in ganz schweren Stunden Ihres Lebens, wo Ihnen kein Mensch mehr helfen kann, plötzlich das Wort Gottes so hell leuchtet, wie Sie es noch gar nie erlebt hatten. Vielleicht auf der Intensivstation des Krankenhauses oder in großer Enttäuschung. Und auf einmal redet der Herr. Das ist ein Wunder. Das kann keiner von uns machen. Das heißt hier beim Johannes, der Heilige Geist kam zu mir. Ein Geheimnis. Gott selber kam und redet. Und das war damals bei Johannes eine ganz schwere Stunde. Er war im Konzentrationslager auf einer schrecklich öden, unfruchtbaren Insel, Patmos, sehr klein im Ägäischen Meer. Und er erlebt ganz groß, ganz machtvoll, ja, so wie er es bisher überhaupt noch nicht kannte, Gott ist hier. Und er spricht zu ihm. Was war denn damals passiert? Das ist der vertraute Jünger, den Jesus lieb hatte. Der kannte ja Jesus. Da war er mit Jesus gezogen, hat sie hineindenken können, die Worte Jesu. Er stand unter dem Kreuz, er hat die Auferstehung miterlebt. Er gehört zu den Säulen der Gemeinde in Jerusalem. Wir finden ihn im hohen Alter von etwa 95 Jahren, steht nicht mehr in der Bibel drin, aber nach den anderen Überlieferungen, in der kleinasiatischen Stadt Ephesus. Und dort in Ephesus ist er der Vorsteher der Gemeinde und ist für diese ganzen Gemeinden in der Umgebung die große Stütze und die große Hilfe. Damals war ja eine blühende Erweckung ausgebrochen. Wir befinden uns, wenn wir es mal von der Auferstehung Jesu her rechnen, 55 Jahre später. Überall waren stark wachsende Gemeinden entstanden und genau in diesem Augenblick hat ein römischer Kaiser die Idee gehabt, diese Christengemeinden endgültig zu beseitigen. Nero hat ja schon eine Christenverfolgung gestartet, aber Domitian war der große, wütende Tyrann. Er hat sich in all den Städten des Römerreiches als der leibhaftige, ewige Gott verehren lassen. In der Stadt Ephesus sind die Priester aufmarschiert. In den großen Stadien wurden riesige Gottesdienste zur Kaiserverehrung veranstaltet. Alle Bürger mussten antreten und mussten ihr Opfer für diesen Kaiser abliefern und mussten die Worte nachsprechen. Niemand anderes kann über mein Leben bestimmen als dieser Kaiser Domitian. Der römische Dichter Plinius hat ihn eine Höllenbestie genannt. Und da hat in Ephesus dieser Johannes, der Apostel, mit seinem Alter mit 95 Jahren, den Gemeinden zugerufen, beugt euch nicht vor den Mächten dieser Welt, keine Kompromisse. Es gibt nur einen, der über euer Leben verfügen kann. Nur einen, der euch die Werte sagt, nach denen ihr lebt. Alle anderen könnt ihr ignorieren. Nur Jesus allein. Man hat den Johannes, wie in manchen Traditionen überliefert, nach Rom bestellt, vor ein kaiserliches Gericht, mal ihn zurückgeschickt und dann deportiert. Er hat gesagt, wenn man den Kopf mal weg hat und die Gemeinden isoliert, die werden weich. Mit denen werden wir schon fertig. Das alte System der Unterdrückung der staatlichen Mächte, wird Ihnen an dieser Stelle erst bewusst, wie oberflächlich unsere Zeit heute ist und wie oberflächlich wir Christen sind, wie wir mit der Jesusfrage umgehen. Ist Jesus wirklich der Herr? Ist er auferstanden? Ist er der Herr meines Lebens? Wenn ein Domitian, der über dieses Riesenreich der Römer verfügte, bis an die Enden der damaligen Welt, nur ein einziges Ziel kennt. Der Name Christus, Jesus Christus, muss ausgelöscht werden. Der Galiläer darf nicht mehr erwähnt werden in meinem Reich. Wie er alle seine Machtmittel einsetzt, seine Heere, um diese doch kleinen Christenscharen niederzuringen. Der Teufel weiß besser, wer Jesus ist, als die Christen. In unserer Zeit, wo man so dran vorbeigeht, ist die Kernfrage unseres Glaubens. Das Wichtigste, ist das oder ist das nicht? Und jetzt sitzt er auf Patmos. Und dann passiert das, was ich da mit dem Beispiel vom Jugendbibelkreis erklären wollte. Jetzt redet Gott zu ihm. Er, der doch den kannte, ist ein immer neues Erlebnis, wenn Gott mit uns redet, wenn sein Geist die Worte lebendig macht. Und es wird ihm plötzlich so übermächtig groß, so hat er es vorher überhaupt noch nie gehört. Vers 7 steht das vor unserem Abschnitt. Vers 8, ich bin das Alpha und das Omega. Die Dinge dieser Welt haben doch nur ihren Bestand in mir. Und der Letzte wird Jesus der Herr sein. Alle Dinge dieser Welt haben keine letzte Autorität über uns. So spricht der Herr, dieses mächtige Ich. Ich wollte, dass Sie das heute hören, in Ihren Ängsten. Sehr merkwürdig, wenn wir uns fürchten, Das sind Dinge, die wir nicht steuern können. Wir können es uns auch nicht ausreden. Wenn vor ihnen Sorgen und Gefahren stehen, dann ist das plötzlich so, dass ihr Körper erregt ist und ihre Seele immer dran denkt. Sie können nicht schlafen. Deshalb ist es so wichtig, dass sie auf einmal den Vorhang wegschieben. Den Vorhang dieser sichtbaren Welt. So macht es immer wieder das Wort Gottes. Und wir merken auf einmal, wir leben, wie die Luft uns umgibt, in der Gegenwart der ewigen Herrlichkeit. Wir können es bloß mit unseren Augen nicht sehen. Der Herr ist mitten unter uns. Der, der das Sagen hat, der die Dinge geschaffen hat, von dem alles herkommt. Und ich sowieso. Ich, spricht der Herr. So wie es bei den großen Berufungsgeschichten war, bei Mose auf dem Sinai. Ich bin, der ich bin. Mose, was ist der Pharao? Was sind Ihre Gesundheitssorgen? Wenn Gott sagt, ich habe dich geschaffen, ich habe dich gemacht. Wenn Sie sich sorgen, wie dieses Jahr die Dinge weitergehen, die Sie bekümmern, ich bin doch der Herr, der die Geschicke treibt, ich bin doch der Herr, der die Geschichte macht. Und am Ende werde ich sein als der Herr. Sie müssen immer neu Gott erleben. Oder sagen wir es besser, Jesus, den Herrn, mit seiner ganz großen Autorität und Macht. Und wie er über uns bestimmen kann. Und wie die Worte plötzlich durchdringen. Und auf einmal sind sie stärker als alles, was uns vorher in die Tiefe gezogen hat. Der Herr spricht, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der da ist und der da war und der da kommt. Und der Johannes dreht sich um und er hört die Stimme, das ist das Nächste. Er hört eine Stimme und wie er diese Stimme sieht, da will er wissen, wer ist das? Er hat ja Jesus gut gekannt. Er hat Jesus geliebt mit einer ganz heißen, intensiven Liebe. Aber was er jetzt sieht, das erdrückt ihn. Er hat das in seinen Gedanken sich nie vorstellen können. Es ist gut, dass das auch noch im Neuen Testament steht. Dass selbst der Jesus wohl am nächsten stand, sagt, in der ganzen Erdenzeit habe ich wohl auf dem Berg der Verklärung schon schauen dürfen, wie unbegreiflich groß die himmlische Majestät Jesu ist. Wir sahen diesen Lichtschein der Ewigkeit. Aber das, was ich dann auf Patmos sah, war noch viel machtvoller und größer. Jetzt verzeihen Sie, dass ich Ihnen die Bilder nicht einzeln deute. Diese Messingfüße, wir können sie in den Auslegungen lesen, in Ihrer Erklärungsbibel. Es geht ja einfach darum, er sieht den Hohepriester Jesus, den Versöhner der Welt, in einer für uns irdische Begriffe überhaupt nicht fassbaren Schönheit, Größe und Macht. Und das war für ihn in dieser Verfolgungsstunde, wo er sich so ohnmächtig fühlte, wo der Kaiser Domitian die ganzen Gemeinden zerstören kann, wo der die treuesten Prediger einfach umbringen kann. Damals hat niemand die Blödheit besessen, zu diskutieren, ob es Gott gibt und warum Gott es zulässt. Da waren die noch reifer und wussten, das lässt Gott der Herr zu. Aber dann zu spüren, Gott kann aus allem Schweren doch noch seine Segensgeschichte machen, das war für den Johannes so wichtig. Und wie er diese Stimme hört, fällt er zu Boden wie ein Toter, dass ihn das so erschüttert hat, dass er nicht mehr wagt, den Kopf zu erheben. Wir kennen das ja schon zu Lebzeiten Jesu, wie er über die Erde wandelte, dass ein Petrus vor ihm niederfiel und schrie, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie hier und da in Ihrem Leben der Heiligkeit Gottes begegnen, die Sie in Furcht und Schrecken versetzt. Und es gehört zu einem Christenleben, dass man die oberflächliche Primitivität verliert. Dass man eben so vom Trost und vom lieben Gott redet. Weil Christenleute bis hin auf ihr Sterbebett sehr wohl Anfechtungen haben können. Wenn nur ein ganz schwacher Lichtschein vom heiligen Gott uns trifft und wir plötzlich Dinge der Vergangenheit sehen, die wir nicht bewältigen. Wir sortieren gerade unsere Wohnung, wo man schon manches richten muss für den Umzug. Ich habe gestern zu meiner Frau gesagt, das ist eine Gemütssache, wenn man manches wegwirft. Aber was einem noch schwerer ist, wird erinnert an Dinge vor 30 Jahren, 20 Jahren seines Lebens und auf einmal, man kann nichts bewältigen, man hat Fehler gemacht, man hat Lieblosigkeit begangen. Das ist alles im Leben unverheilt. Was ganz wunderbar ist, wenn wir von der Vergebung leben dürfen. Aber wissen Sie, Vergebung ist nicht so eine billige Sache. Wenn da im Evangelium davon gesprochen wird, dass sowas Heiliges, wie Christus, der Herr, sein Blut für uns opfert, damit wir gereinigt werden. Und da liegt der Johannes am Boden, erschlagen von der Größe Jesu Christi, des Richters. Bei Jesaja kennen wir ja den Ruf, weh mir, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen. Das steht im Neuen Testament von Paulus, dass wir Rechenschaft geben müssen über jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Wie kann das uns treffen im Gewissen? Waren wir früher harmlos drüber weggegangen? Und es ist gut, wenn wir das einmal bedenken, auch was wir vorhin noch einmal gehört haben, was Jesus so eindrücklich sagt, ihr braucht die nicht fürchten, die nachts mit dem Messer durch die Straßen laufen. Die braucht ihr nicht fürchten. Die können zwar euer physisches Leben nehmen, also ist doch schon was. Für uns vielleicht das Letzte. Nein, Jesus sagt, viel schlimmer ist, wenn der Richter am jüngsten Tage euch verdammt in die Hölle. Das ist schlimmer. Und wenn dir einer Hab und Gut nimmt, das ist nicht so schlimm, als wenn du Leib und Seele verlierst in der Verdammnis. Also wenn wir über Furcht reden, müssen wir wissen, dass wir zunächst wissen müssen, dass alle anderen Stützen uns keine Furchtlosigkeit geben können. Alle anderen Absicherungen taugen nichts. Ich muss mich bergen können in dem starken Herrn, dessen Heiligkeit ich fürchte, vor dem ich auch zusammenbreche. Und wie er dort am Boden liegt, da fasst die Hand dieses mächtigen Christus ihn an der Schulter und richtet ihn auf. Und er sagt Christus zu ihm, fürchte dich nicht. Sie können es immer nur so neu erleben. Das ist ein Gerichtetwerden, Vorwegnahme des jüngsten Tages. Wenn man hier durch diese Ängste hindurchgeht, in welche unheimlichen Tiefen falle ich? Wenn man seinen Leib schon fühlt, als ein zerbrechender Leib, man sagt, wo ist denn Hilfe? Nur bei dem, der zu mir redet, fürchte dich nicht. Das war die Botschaft Jesu immer. Das fängt an bei der Geburtsgeschichte. Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude. Ich darf es Ihnen noch einmal jetzt so zurufen. Menschen, die vor Gott nichts bringen können, die arm und leer sind, wir können uns vor Gott nicht angenehm machen. Wir können uns in den schweren Anfechtungen und Ängsten unseres Lebens mit nichts beruhigen. Da ist kein Halten mehr. Denn wir spüren, die Ärzte sind ratlos oder meine Probleme werden so schwierig oder noch schlimmer, ich habe so viel in meinem Leben verkehrt gemacht, ich kann gar nichts mehr ausbügeln. Zu den Verlorensten greift dieser Herr Jesus und sagt, fürchte dich nicht. Und das hat ein Johannes im Alter von 95 Jahren, als er der Vorsteher der ganzen kleinen asiatischen Gemeinden war, noch einmal überwältigend erlebt in dieser trostlosen Verlassenheit dieses Camps. Jesus ruft mich. Jesus nimmt mich in Dienst. Meine einzige Sicherheit ist nur dies, dass Jesus sagt, ich bin der, der das Leben hat. Ich bin der Erste und der Letzte. Und auf einmal verliert dieser Domitian seine Wichtigkeit und die Sorgen um diese Gemeinden, die so schwach waren, sind immer die bedrängenden Sorgen. Blickt auf den Herrn, die Augen fixiert auf Jesus. Und auf einmal hat sein Leben diese große Spannkraft. Und was ihm dann Gott zeigen kann, das ist in der ganzen Offenbarung noch viel überwältigender. Wie die Schreckensgerichte Gottes über die Welt gehen, wie der antichristliche Hass aufbricht. Das Schwere, wie die Christengemeinde sich vermählt mit den Feinden Gottes, mit der Welt. Und wie der Herr seine kleine Gemeinde zusammenruft, die unter dem Kreuz bleibt. Und wie er diese Botschaft verkündet vom neuen Himmel und der neuen Erde. Und wie er das einfach weiß und sagt, das ist jetzt gar nicht wichtig, was da kommt bei mir. Mit der Zukunft dieser Gemeinden und wie mein Prozess ausgeht und ob überhaupt ein Prozess kommt. Mein Leben ruht in der Hand Gottes. Und auch der Tod kann mich von diesem Herrn Jesus nicht mehr trennen. Ich bin ganz fest bei ihm geborgen in Zeit und Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Was heißt das, die Schlüssel? Dieser Petrus hat die Schlüssel, Jesus hat sie. Und das heißt, Jesus hat Vollmacht über die Hölle. Natürlich brauchen wir die Hölle nicht mehr zu fürchten, wo wir in Jesus geborgen sind. Wo er uns schirmt und schützt, wo er uns vergeben hat, wo wir in seiner Hand festgehalten sind. Und das macht sie mutig, weil sie dann wissen, sie werden keinen Tag früher sterben, als wie ihr Herr und Heiland es will. Er gibt jeder Krankheit nur so viel Raum, wie er erlaubt. Sie hat keine Eigenmacht. Für die, die in Jesus sind und denen, die ihn lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. In dieser höchst dramatischen Dimension einer Stunde der Weltgeschichte, wo die große Entscheidung, um die es geht, einmal ausbrach, worauf richtet sich unser Glauben? Auf das, was wir sehen, die Welt, die uns umgibt. Welche Angst treibt uns? Oder ist es die Angst, Herr, lass mich nur nie von dir abfallen. Halt du mich fest, Herr, in deiner Hand. Und ich will meinen Blick auf dich richten und dir danken, dass ich in Zeit und Ewigkeit geborgen bin. Das dürfen Sie festmachen jetzt in Ihren Ängsten und Ihrer Furcht, wenn Jesus Sie ermutigt. Früher hat man in der Konfirmation gesagt, was heute oft noch im Gebet bei der Konfirmation ausgesprochen wird. Herr Jesus, dir lebe ich, dir leid ich, dir sterbe ich. Dein bin ich tot und lebendig, mach mich, o Jesu, ewig selig. Jetzt kann es doch nicht sein, dass irdische Dinge mich aus der Hand Jesu treiben. Dass ich die mehr fürchte als meinen Herrn, dem ich gehöre. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Und wenn die Augen wie mit Feuer flammen, mich durchdringen mit diesem Licht und in der Klarheit mir auch immer wieder aufdecken, was an mir nicht war. Herr, ich will nur zu dir hin. Ich will deine Hand fassen und deine Liebe ergreifen. Und dann dürfen sie fröhlich und sicheren Schrittes ihren Weg gehen. Weil sie wissen, er geht ja mit. Er hält mich. Ich bin an seiner Hand von ihm getragen und gehalten. Ich stehe in meines Herrn Hand. Wie hat das an Paulus dann selber praktiziert? Er hat kein Unglück gefürchtet. Das war für ihn gar nicht wichtig. Wenn ich nur meinen Weg treu gehe mit meinem Herrn, ich will mich nicht anpassen an die Mächte dieser Welt, das ist der Schäbigste. Wenn wir faule Kompromisse tun, um dem Zeitgeist zu gefallen und der Mode zu entsprechen, ich will nur nach deinem Willen mich richten, Herr. Ich will nur dir gehorsam sein. Und ich will mich nur von dir führen lassen. Und wenn der Herr Aufträge für mich hat, ja, auch in der dunkelsten Zeit, hat er den Johannes noch gebraucht. Ich glaube, es sind wenig da, die sind 95 Jahre und älter. Da wird man noch gebraucht. Kein unbrauchbares Leben. Der Herr braucht einen, dass man für ihn wirkt und sein Zeuge ist. Amen. Wir singen aus dem Liedheft das Lied 808. Dieses Lied ist entstanden von Richard Lorcher, das war ein schwäbischer Pfarrersohn. Er ist im Westbund des CVJM für die Posaunenarbeit verantwortlich gewesen. Er hat dort von der Gegend um Bielefeld heraus die Posaunenchöre betreut als Diakon. Und das war damals im Dritten Reich, als die ganze Jugendarbeit in die HJ integriert wurde, haben diese Posaunenchöre dann sich nur noch illegal treffen können. Und Richard Lörcher ist mit dem Fahrrad durchs Land geradelt. Und da hat er solche kurzen Texte gelesen, ein ganz kurzes Lied, aber das auf dem Hintergrund der damaligen großen ideologischen Kämpfe gedichtet wurde. Und ich meine manchmal, die ideologischen Kämpfe und die Geisteskämpfe sind heute noch viel mehr, wo junge Menschen vor der Zerreißprobe stehen. Wer bestimmt meine Sorgen? Und was sind meine Lebensängste? Und wo muss ich mich anpassen? Dass ich nur Jesus Christus, dem einzigen König und Herrn, gehorche, dem das Reich, die Kraft und die Ehre gehört. Wir wollen beten. Danke, Herr, dass du uns dort abholst, wo wir in den letzten Tagen und Wochen auch bedrückt waren, wo die Sorgen und Ängste dieser Welt uns überwältigt haben, wo wir uns so wehrlos fühlten vor den Mächten, die uns wie Schicksal vorkommen. Vielen Dank, dass du heute nach uns greifst. Du siehst unsere Kraftlosigkeit und Schwäche und du rufst uns und du willst in unserem Leben der Erste und der Letzte sein, der Anfänger und Vollender auch des Glaubens. Und wir wollen das jetzt beim Wort nehmen. Wir wollen für dich wirken. Du sollst unser König und Herr sein. Wir wollen keine faulen Kompromisse machen und zeig uns immer deutlich, Herr, wo das sich nicht verträgt mit deiner Herrschaft. Wir wollen unseren Weg fröhlich ziehen und dich auch dann bekennen, wenn wir nichts sehen und auch nichts fühlen von deiner Macht. Wir möchten dich bitten, dass wir deine Zeugen sein können, auch bei den Schwerkranken und bei den Schwermütigen und bei den Bedrückten, aber auch in unserer gottlosen Welt, dass wir gar keine großen Worte machen, sondern leben im Blick auf deine ewige neue Welt. Und danke, dass wir diesen weiten Blick haben, dass wir auch unsere Todesstunde nicht fürchten brauchen, sondern wissen, wir dürfen ruhen in deinen ewigen Armen und du rufst uns zum Leben, nicht zum Sterben. Gib uns wieder diesen weiten Blick, auch unseren Taten, diese große Dimension der Ewigkeit. dass wir heute schon auf deine große Zukunft hinleben. Wir möchten dich bitten, dass doch in unseren Tagen auch deine Gemeinde nicht erdrückt wird unter der materiellen Diesseitigkeit dieser Welt, unter all dem Begehren nach Geld und Wohlstand und Ehre, sondern dass wir uns erneuern unter deinem Wort und dir gehorsam werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte nochmal Platz. Auf Ihren Plätzen liegt der neue Zettel mit den Informationen. Das sind die internen Informationen. Nach außen hin aber den Gemeindebrief, der liegt hinten auch aus. Hinzuzufügen ist nur, am Dienstag haben wir um 14.30 Uhr eine kleine Bibelstunde im Clubzimmer. Es ist gut, wenn Sie auch diese vielen Angebote hinten sehen. Da freuen wir uns, dass so viele hier auch Möglichkeiten schaffen. Das müssen Sie benutzen. Auch gerade die, die sagen, ich kenne niemand, und dass man anruft und sagt, da käme ich gerne. Darf ich nochmal daran erinnern, die zwei Sonntage, die auf dem alten Zettel noch stehen, nächsten Sonntag, da haben wir ja die Jugendkonferenz für Weltmission auf dem Killesberg. Hier wird Oberkirchenrat Dr. Jetter predigen. Und ich will nochmal darauf hinweisen, die Programme liegen hinten. Wir sind sehr dankbar, dass wir wieder diese Jugendkonferenz für Weltmission haben. Eine ganz große Sache. Viele, die heute Missionsdienst stehen, haben bei diesen Jugendkonferenzen den Ruf Gottes gehört. Aber auch viele, die zu Hause geblieben sind und sagen, ich möchte mit meinen Möglichkeiten diesen Dienst ganz konkret in Fürbitte und Finanzen mittragen. Das ist was Wunderbares, diese große Information, die man hat bei diesen 26 Veranstaltungen, die da ablaufen. Und dann in 14 Tagen haben wir die Gottesdienste zum 50-jährigen Bestehen dieses Kirchengebäudes. Die Gemeinde ist älter, sondern zum 50-jährigen Bestehen dieses schönen Kirchengebäudes. Genau wäre es gestern vor 50 Jahren gewesen. Aber wir sind ja nicht so auf den Tag angewiesen. Wir machen das in diesem Monat. Aber am Vorabend, an dem 26. Februar um 18 Uhr, machen wir eine Begegnung mit früheren Gemeindegliedern. Da freue ich mich, wenn Sie dabei sind. Es wird viel Interessantes hörbar werden, was Gott auch hier gewirkt hat. Und dann verteilen wir da die Festschrift, wo einiges noch drinsteht aus der Geschichte der Gemeinde und wie Gott auch hier zu vielen Menschen gesprochen hat. Seelsorgehelfer für Pro Christ sollten sich jetzt bitte bei Rolf Brune melden. Seelsorgehelfer für Pro Christ. Und wir wollen heute unser Opfer geben für diese Evangelisation. Das ist uns wichtig. Da wollen wir mit allen Möglichkeiten mithelfen, dass viele Menschen in dieser Stadt dort das Evangelium ergreifen, Jesus begegnen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.